Kultursalon. Eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon. Dobar dan. Herzlich willkommen zum Kultursalon. Ja, heute geht es um Krisenbegleitung für Eltern und Säuglinge. Zu Gast ist bei mir Susanne Schmidt und sie wird uns erzählen, was sie da genau macht. Und damit es eine Sendung ist, die man sich, wenn man gerade in der Krise mit seinem Neugeborenen ist, auch anhören kann, gibt es ganz, ganz schöne seelenschmeichelnde Musik dazu von Styrian Songbook aus der CD Heduli. Das sind Reinhard Grube, Stefan Oser und Christian Bakanitsch. Sie haben Lieder aus dem steirischen Liederbuch genommen und neu, anders interpretiert. Ihr dürft neugierig sein. Meine drei Fragen, die ich immer so stelle, einmal zum Warm zu werden. Ja, ich unterhalte mich mit Leuten immer, wenn es darum geht, eine Kultur des Miteinanders, eine Kultur des Mutig-Menschseins zu gestalten. Und da habe ich so drei Fragen, so immer zum Aufwärmen, jeder ist nervös bei so einem Interview. Und die sind die Fragen nach, was ist für dich Mut, Zuversicht und Vertrauen? Ich stelle die eine nach dem anderen, nur dass du Bescheid weißt. Mhm. Weil für mich diese drei Begriffe so essentiell sind, sich für eine lebenswerte Gesellschaft einzusetzen. Ich finde, man braucht dafür Mut, man braucht heutzutage eine große Portion Zuversicht und irgendwie muss Vertrauen entstehen, sonst geht das nicht. Hat das mit Beziehungskultur zu tun, aber da hast du mir schon was erzählt dazu. Aber zuerst mal, was ist für dich in diesem Setting Krisenbegleitung für Eltern und Säuglinge? Was ist für dich Mut?
Mut ist für mich einzustehen für das, woran man glaubt. Und an dem festzuhalten.
Ach super, ja. Ja, genau. Ist für dich Mut etwas, wo man sozusagen immer ins Ungewisse gehen muss?
Ja.
Spielt da Angst eine Rolle drinnen?
Natürlich.
Inwiefern würdest du das zusammentun?
Angst ist immer ein Begleiter. Und die Frage ist einfach, wie kommt man da gut raus und wie kriegt man das gut hin?
Super. Weil für mich ist das ja, diese Angst und Mut sind für mich einfach ein kongeniales Team. Also ohne Angst brauche ich keinen Mut entwickeln und Mut allein wäre ohne Angst wirklich gefährlich. Also ich finde, Angst ist so wunderbar von der Evolution entwickelt, dass wir einfach spüren, hoppala, da stimmt was nicht. Was tue ich damit? Und dann merke ich manchmal, hoppala, das, was jetzt notwendig ist, weiß ich nicht, ob ich mir das traue. Und dann ja, kann ich das abwägen, also ich muss mir die Frage stellen, automatisiert, und dann traue ich mich. Und in der Regel ist dann dieser Mut sehr heilbringend. Und ich kann mir vorstellen, mit dieser Krisenbegleitung, also wenn ich ein Neugeborenes habe, und ich fühle mich in der Krise statt im Glück, also das Bild, ich habe ein Neugeborenes, ich bin glücklich, es ist toll, ich habe 10 Monate eigentlich mich darauf vorbereitet, habe einen lieben Partner oder manche haben dann die Katastrophe schon während der Schwangerschaft entwickelt, wenn der Partner eben nicht da ist, was auch immer. Aber so oder so freut sich fast jede Mutter auf ihr Kind. Und dann kommt die Krise. Bei einigen, bei gar nicht so wenigen, was ich mitgekriegt habe, oder?
Genau.
Gibt es einen Prozentsatz, wie viele Frauen danach in der Krise sind?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ist nicht so, gibt es, aber es ist nicht selten.
Aber
oder?
Es tritt häufig auf.
Also sicher ein Drittel auf jeden Fall,
genau. So, ja.
Mut ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Jetzt aber eine kurze Reflexionsphase mit Styrian Songbook und Wir tragen den Sommerbaum. Willkommen zurück, Kultursalon. Heute geht es um Krisenbegleitung für Eltern und Säuglinge. Ja, und jetzt unterhalten wir uns über Zuversicht und welche Methoden die Beziehung zwischen Mama und Baby und dem Papa als stärkend erlebt werden. Die Krisen, wie schauen die aus? Also mir ist jetzt einfach klar, Wochenbettdepression, sowas ist klar, aber da, bei dir gibt es noch ein paar andere Dinge.
Genau, also das, worum es in meiner Arbeit in erster Linie geht, ist, dass es Familien sind, die einfach spüren, dass diese Kluft zwischen dem, was sie sich vorgestellt haben vom Leben mit dem Neugeborenen und dem, wie der Alltag dann tatsächlich ausschaut, so groß ist, dass sie sich trauen, nach Unterstützung zu suchen und die Unterstützung dann auch gern annehmen.
Super, und für das braucht man, das komme ich zum nächsten Begriff, Zuversicht.
Genau.
Zuversicht bedeutet ja immer, also in meinem Wording bedeutet, bedingungslos, aber nicht naiv ans Gelingen zu glauben. Mhm. Wie ist es bei den Menschen? Sind die zuversichtlich, wenn sie kommen?
Die sind oft anfangs nicht sehr zuversichtlich, aber das Schöne ist, dass es gerade in der Arbeit mit Familien mit Neugeborenen oft sehr wenig braucht, um diese Zuversicht wieder ein bisschen ins Lot zu bringen. Ja, da ist alles noch so neu und noch nicht so festgefahren. Und es braucht oft wirklich relativ wenig, um da viel bewirken zu können.
Das ist eine wunderschöne Arbeit ist dann, nicht? Also wenn es dir durch Interventionen gelingt, die Zuversicht wieder zu etablieren, kann ich mir nur vorstellen, also gerade Babys, die so intuitiv angewiesen sind auf uns, aber deswegen auch reagieren können wahrscheinlich in der Sekunde sich dann beruhigen.
Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, was quasi wirklich die Gründe sind für die Unruhe, aber tendenziell lässt sich auf jeden Fall sagen, dass oft mit sehr, sehr wenigen und einfachen Mitteln schon sehr viel bewirkt werden kann.
Mhm. Also wenige einfache Mittel ist zum Beispiel?
Also ich arbeite hauptsächlich mit gesprächs- und körperorientierten Methoden aus unterschiedlichen Konzepten, ja, des Eltern-Säuglingsbereichs. Und in erster Linie mit Mama und Baby, aber jederzeit ist auch der Papa sehr, sehr gern willkommen, weil gerade die Väter oft sehr stärkend sind in dieser Arbeit. Ja, und es ist einfach irrsinnig schön, die ganze Familie zu begleiten.
Ich denke mal, ich kann mir vorstellen, du sagst ja sonst immer, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Ich kann mir vorstellen, in dem Fall ist es umgekehrt. Hinter einer glücklichen Mutter steht ein stärkender Mann.
Im Optimalfall ja.
Super, wunderschön. Und die körperorientierten Methoden, ja, also ich frage jetzt mal, ich kenne es jetzt aus dem Embodied Coaching, wo ich sehr stark arbeite, da gibst du dann manchmal einfach wirklich zum Beispiel Hand aufs Becken, ja, eine Hand auf die Flanken, um zu stützen, um das dahinter zu spüren, hoppala, da geht es um körperliches Unterstützen dieser Bereiche, die gerade ein bisschen geschwächt sind, weil man nervös ist oder was auch immer. Ja. Ist das was Ähnliches?
Das ist auch was Ähnliches. Ja. Sehr viel geht es in der Krisenbegleitung auch noch darum, dass man einfach die Mama oder auch den Papa anleitet, ja, wie sie das Baby am besten berühren können, sollen, ja. Mhm. Welche Berührungen besonders bindungsstärkend sind. Ganz viel geht es auch um diese Oxytocin-Ausschüttung, ja, das Bindungshormon. In vielen Fällen wurde da unter der Geburt relativ wenig davon ausgeschüttet, ja, zum Beispiel im Fall von Kaiserschnittgeburten. Und das nachzuholen ist auch ein ganz großer Teil dieser Arbeit, ja. Und einfach die Eltern anzuleiten, ja, wie können sie da eine besonders gute Verbindung mit dem Baby gehen.
Bindungsstärkende Berührungen. Vorstellung ist allein schon sehr inspirierend, würde ich sagen. Ja, und dazu jetzt lachend kommt der Sommer von Styrian Songbook aus der CD Hedoli. Ich wünsche euch eine schöne Sendung, Carola Sakotnik und ihr Kultursalon. Musik. Willkommen zurück. Ja, es geht weiter mit Vertrauen. Körperliche, vertrauensbildende Maßnahmen und das Gespräch. Warum Vertrauen und Zuversicht so eng miteinander zusammenhängen und warum es da einen sicheren Raum des Austausches braucht. Jetzt kommen wir zum dritten Begriff, Vertrauen. Mhm. Im Endeffekt sind das körperlich initiierte, vertrauensbildende Maßnahmen.
Genau, genau. Immer auch unterstützt durch die gesprächsorientierten Methoden. Ja.
Also ich muss auch verstehen, warum.
Genau.
Oder ja. Wozu ich es tue, ja, ja. In die Zukunft. Ja.
Und jede Mutter, jeder Vater ist natürlich auch ein bisschen anders gestrickt. Das heißt, es gibt auch die denen das einfach ganz wichtig ist, auch immer zu verstehen, was da abläuft im Hintergrund. Ja. Deswegen wird auch sehr viel mit Gesprächen gearbeitet und es ist eigentlich fast immer eine Verbindung zwischen Gesprächen und körperorientierten Methoden.
Kann ich mir vorstellen, genau. Ja. Genau. Aber und das heißt, das Vertrauen ist bei dir, also wie definierst du Vertrauen?
Vertrauen, ich würde jetzt gern Vertrauen und Zuversicht gemeinsam erläutern. Ja. Und zwar ist es in dem Setting für mich die Tatsache, dass man daran glaubt, dass das, was man im Kleinen, im Einzelnen, in der eigenen Familie macht, ja, auch ganz große Auswirkungen auf die Gesellschaft im Ganzen hat und dass es deswegen so wichtig ist.
Also gerade die Auswirkungen auf die Gesellschaft, das ist so spannend. Ja? Also ich arbeite ja viel mit Führungskräften und in diesem Bereich, das ist jetzt gerade durch die Pandemie, hat sich das total verstärkt, dass diese Frage, wer bin ich ein Vorbild und schaffe ich es, einen sicheren Raum des Austausches zu schaffen, beschäftigt ganz viele. Mhm. Weil sie merken, also weil man auch merkt, ja, dass wenn in der Arbeit ein sicherer Raum geschaffen wird, plötzlich Kreativität und damit Innovation, also neues Gestalten, exponentiell mehr möglich ist. Und sie lernen gerade alle, dass dieser sichere Raum nur dann sinnvoll ist, wenn die Menschen im Team, was auch immer, fähig sind zu vertrauen und Zuversicht haben, dass da was rauskommt. Mhm. Und das ist so Psychohygiene. Es ist ganz spannend, weil sie das eine das andere gerade bedingt. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand als Kind, als Baby bereits gelernt hat, dass er vertraut, dass Eltern, auch wenn sie verzweifelt sind, in die Zuversicht gehen können, dann ist ja so eine Krise die größte Chance, die man überhaupt als Lebensbeginn haben kann.
Mhm. Genau. Da wird einfach, ist einfach wahnsinnig prägend, diese erste Zeit. Und da werden einfach die Wurzeln quasi gesät für Zuversicht und Vertrauen im Gegensatz zu Hass und Angst.
Und man darf es wieder wirken lassen. Unterstützt dabei von Der Mond ist aufgegangen von Styrian Songbook aus der CD Heduli. Willkommen zurück, Radio Agora. Kultursalon, Kulturnissalon. Mein Name ist Carola Sakotnik, ja. Und es geht im nächsten Abschnitt um Selbstregulation, die man nicht immer ganz so gut entwickeln kann, wenn man gerade auf die Welt kommt. Und warum diese Begleitung auch nicht nur in Krisen hilfreich ist, sondern zum Beispiel auch als Basiscamp für Menschen, die neu auf der Welt sind, dienen könnte. Und das ist ja was ganz Spannendes. Ich denke mal, neurologisch ist ja so spannend, wenn der Körper auf also zu hohe Angstpegel die ganze Zeit hat, ja, musst du den ja wieder runter trainieren, dass er sich adäquat reagiert. Ja. Also wenn dann was kommt, was irritiert, was Angst erzeugen kann, dann ist das ja immer noch gut. Aber wenn die ganze Zeit Ausschlag 150 ist statt 15, dann reagiert er über und überhaupt nicht angemessen an den Trigger, also an den Auslöser. Ich glaube, das, denke ich mal, ist bei Babys natürlich extrem spannend.
Ja.
Und gerade bei einer Kaiserschnittgeburt ist das wahrscheinlich deswegen auch diese Kombination, oder? Also Kaiserschnittgeburt löst ja immer wieder mal Angst aus bei der Mutter, dann denke ich mal, ist das beim Baby auch so eine Geschichte?
Ja, also geht häufig Hand in Hand, muss aber nicht unbedingt so sein. Ja, hängt auch sehr stark vom Setting ab, war das jetzt ein geplanter Kaiserschnitt, war das ein Notkaiserschnitt? Musste die Mutter Angst ums Leben des Babys haben, ja, vielleicht sogar um ihr eigenes. Wie war genau die Situation? Ja, aber es gibt einfach gewisse Punkte, die sich immer decken, sage ich einmal, ja, und an denen man sehr gut arbeiten kann. Ja.
Super, ja, und du gehst ja vor allem individuell, denke ich mal,
genau, Leute, natürlich, ja. Natürlich. Ja. Ja, jede Situation, jede Familie ist anders. Aber es gibt einige Methoden, mit denen sich sehr viel bewirken lässt. Ja. Gibt natürlich auch diesen Fall, wo eine normale Geburt, eine natürliche Geburt war, ja, keine Kaiserschnittgeburt, und trotzdem das Baby sich sehr schwer tut, in die Selbstregulation zu kommen. Ja. Mhm. Das heißt, es muss nicht immer Hand in Hand gehen, aber es ist häufig der Fall.
Ja, ja, genau, denkt man. Und so Themen, also ich denke mal, es gibt ja ganz viele Entwicklungsstörungen, die auftauchen. Kann man vorstellen, dass man da wirklich auch Entwicklungsstörungsprävention macht bei Kindern?
Ja.
Indem man weiß, was man tut, meine ich jetzt. Also ich denke, man darf auch kommen, wenn man nicht in der Krise ist, oder?
Natürlich, natürlich.
Ja. Also das wäre eigentlich so ganz ideal, einfach wirklich zu lernen, wie stelle ich, körpersprachlich und kognitiv emotionale Bindung her, ist das wirkliche Thema.
Ja, genau. Also man kann in der Prävention irrsinnig viel bewirken in diese Richtung. Mhm.
Bietest du solche Kurse auch im Vorfeld an, also vor der Geburt?
Ja.
Ich denke, das klingt jetzt nach Kurs, deswegen frage ich so.
Nein, habe ich auch vor, für die Prävention, auch bindungsstärkende Präventionskurse anzubieten. Genau.
Mhm. Ja. Super. Jetzt bin ich ja neugierig. Also wir haben jetzt Mut, Zuversicht und Vertrauen, das ganz essentiell ist in so einem Bereich. Ja? Mhm. Für mich ist es ja, wie gesagt, ich arbeite an dieser Kultur im Unternehmen, an dieser Kultur der Menschlichkeit, immer mit dem Hintergrund, also in Firmen ist es ja ganz klar, die wollen, dass Menschen ihr Potenzial entwickeln und das auch der Wertschöpfung der Firma zur Verfügung stellen. Und wir kommen immer mehr drauf, dass diese Wertschöpfung einfach eine logische Konsequenz ist, wenn Menschen bei sich sind und wenn sie sich gern ausdrücken in ihrer Arbeit. Das, was du mir jetzt beschreibst, ist ja wie ein Basiscamp für Menschen, die auf die Welt kommen, die einfach für sich in Anspruch nehmen können oder sollten, wollen, ja, ihr Potenzial zu entwickeln, weil sie da richtig entfalten können. Das heißt, das wäre eigentlich eine Geschichte für Eltern, die sagen, ich möchte meinem Kind einen guten Start ins Leben geben. Mhm. Ich komme nicht aus der Körperarbeit, ich komme nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich habe sehr kognitiv auf der Uni gelernt. Das wären dann so Menschen, wo du sagst, okay, die eine Seite, das Wissen, das Kognitive ist hoch ausgebildet und dieses Wissen und das Basic-Menschliche ist vom Bewusstsein her da aber nicht anwendbar.
Mhm, sind vielleicht so noch nicht so präsent. Ja.
Genau, das liegt ja an uns allen, also ich merke, es ist ja keine schwere Arbeit. Also bei Führungskräften merke ich, die gehen immer auf und denken sich, wow, hätte ich das früher gewusst, wäre mein Leben leichter, auch als Führungskraft nämlich. Mhm. Aber ich denke mir, das sind ja genau diese Menschen, die zu dir kommen, wenn sie ein Kind kriegen.
Genau, also die kommen häufig, das ist richtig. Ja, es ist natürlich für jeden offen.
Kurz innehalten, oder? Dewey Dewey von Styrian Songbook.
Thank you.
Und meine nächste Frage war, wer kommt denn eigentlich, wer gönnt sich diese Krisenbegleitung, wer braucht das? Und erstaunlich oft sind das sehr gut ausgebildete Menschen. Sie haben ein hohes kognitives Level und das Intuitive ist nicht ganz so mitgebildet worden oder mit ausgebildet worden. Das Studium ist nicht die Bedingung, um mit einem Neugeborenen gut umgehen zu können. Das lerne ich daraus. Allerdings intuitiv erfassen zu können, was jemand braucht, empathisch handeln zu können, ist die Voraussetzung für eine glückliche Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Und traue ich mich, Hilfe anzunehmen, wenn ich merke, da bin ich nicht ganz so gut? Darüber unterhalten wir uns jetzt.
Aber genau diese Menschen haben natürlich oft das Thema, dass dieser körperorientierte Bereich und das sich selbst spüren und auch das Baby spüren vielleicht noch nicht so ausgeprägt da ist.
Oder auch nie gefördert wurde, ja?
Genau. Und es ist sehr schön zu sehen, wie wenig da dann oft genügt, um das hervorzubringen. Mhm. Ja. Und dadurch auch die Ressourcen der Eltern zu stärken.
Was ja toll ist, nicht? Also mein Idealbild ist ja, nicht, das Kind schreit, am Anfang ist man ja überhaupt, versteht man ja nicht, warum es schreit. Also man klärt ab, ob es gegessen hat, ob es gewickelt werden muss, das ist klar. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, es ist alles erledigt und es schreit immer noch. Ja. Und wenn man dann so im Idealfall sagt, okay, komm her, und ich nehme die aus und die weiß schon, es ist alles gut und so weiter und so fort. Nur wenn man zu wenig geschlafen hat, nach einem Kaiserschnitt sowieso noch Schmerzen hat, aber auch nach einer ganz normalen Geburt sind die Schmerzen ja ziemlich riesig und es ist ja nicht so einfach, das Kind zu heben, zu tragen, zu tun und dann ganz entspannt hinzugehen und sagen, es wird schon wieder. Das stelle ich mir als Riesenherausforderung vor, ehrlich gesagt, wenn du eh schon übermüdet bist und merkst, boah, auch dieses Gefühl, vielleicht kann ich es nicht. Ich kenne das ja von befreundeten Müttern, die gesagt haben, dieser große Zweifel, ob ich gut Mutter sein kann, der ist am Anfang ganz stark.
Genau, ja. Man stellt sich oft genau diese Fragen, die du jetzt eben da aufgebracht hast. Ja, warum ist es so anders, als ich es mir vorgestellt habe? Ja, warum ist die Beziehung nicht so, wie ich es gerne hätte? Warum ist die Bindung nicht so stark? Warum fühle ich mich nicht so gut, nicht so in meiner Kraft, wie ich mir das erwartet hätte? Ja, warum schreit mein Baby überhaupt? Was braucht es? Ja? Diese Hilflosigkeit. Und dann auch ein bisschen diese Trauer oft, weil vielleicht das Geburtserlebnis nicht so war, wie man es sich vorgestellt hätte. Diese Trauer, weil die Zeit nicht so schön ist, nicht so, weil man es nicht so genießen kann einfach. Mhm. Ja? Und weil die Angst und Anspannung im Alltag oft größer ist als dieser entspannte Familienalltag, den man sich eigentlich gewünscht hätte.
Klar, ja. Natürlich, das ist Erwartung. Und dann passiert was anderes und dann ist immer noch die Frage, hat man gelernt, mit Enttäuschungen umzugehen? Ja, also kann man die einfach, im Idealfall sage ich jetzt, Enttäuschungen ist etwas, wo man sagt, okay, so funktioniert es nicht, also schaue ich, wie es anders geht. Das wäre der zuversichtliche, ganz pragmatische Weg. Wir sind nur anders gepolt, wir haben anderes gelernt. Wir haben gelernt, Enttäuschung ist schlimm. Enttäuschung bedeutet, ich bin nicht fähig. Mhm. Und allein an diesem Glaubenssatz, denke ich mal, mit diesem Glaubenssatz dreht sich ganz viel.
Genau, und eben auch darum, dass die Tatsache, Hilfe anzunehmen, bei uns in der Gesellschaft oft so negativ besetzt ist. Ja. Dabei gibt es diese Möglichkeit, es gibt gute und wirklich kompetente und wirkungsvolle Unterstützung, die man sich holen kann. Ja. Und die dann auch gut dazu beitragen kann, dass man einen entspannteren Familienalltag leben kann.
Genau, und dann etwas in die Beziehung reintragt, weil das kommt ja dann auch noch, nicht?
Genau.
Es gibt ja dann irgendwann den Punkt, wo in der Regel der Vater wieder arbeitet. Am Anfang ist er inzwischen ja eh oft dabei. Und dann kommt er nach Hause, ist eh schon mit dem ganzen Tag mit dem Kopf zu Hause gewesen, hat dann einen fordernden Job und kommt dann heim und muss irgendwie ein Häufchen Elend auffangen. Das ist ganz schön schwierig, kann ich mir vorstellen. Natürlich. Für beide nämlich. Also weder die Mutter, die das kriegt, was sie braucht, noch der Vater, der es geben kann. Und sich dort Tipps und Tricks zu holen, wie man mit dem umgeht.
Genau, Tipps und Tricks. Ja, so eine richtige Toolbox, ja, und einfach die liebevolle Beziehung, die gefördert wird zwischen Mama, Papa und Baby.
Sehr schön, oder? Liebevolle Beziehungen zu fördern, finde ich einen tollen Beruf.
Ja, bestimmt.
Noch einmal Styrian Songbook, und zwar diesmal mit Heduli. aus dem steirischen Liederbuch neu interpretiert. Kultursalon, Kulturnisalon. Jeden vierten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf Radio Agora. Mein Name ist Carola Sakutnik und wir gehen weiter mit Krisenbegleitung für Eltern und Säuglinge. Und es geht jetzt um Dialog. Den Dialog, den wir täglich neu miteinander installieren und auch pflegen sollten. Körper und Geist, denn das dehnen wir. Ja? Wir meditieren, wir stretchen uns, wir machen Yoga. Aber achten wir darauf, Beziehungen jeden Tag neu zu installieren, zu inspirieren und ins Leben zu bringen. Ich höre, dass Dialog da ein großes Thema ist. Und es gibt so ein, ich glaube von Martin Buber gibt es so ein Zitat, der sagt, in einer Beziehung muss das Miteinander täglich neu begonnen und gepflegt werden. Spielt das eine Rolle?
Natürlich.
Also dieses ja. Bewusstsein, ne, dass ich, gestern war alles gut und dann geht man schlafen natürlich. Und man wacht auf und ja. du musst nicht nur den Körper, ich sag mal, dehnen, bewegen, du musst deinen Geist dehnen und bewegen und dann musst du wieder aktiv in die Verbindung gehen, täglich.
Ja.
Das fängt jeden Tag neu ja. an.
Genau. Das spielt eine ganz große Rolle, natürlich. Ja. Also ich muss immer wieder an dem arbeiten, ja. Jeden Tag.
Mhm. Das ist lustig, ich sage immer, ich muss es jeden Tag leben, im Sinn von erleben. Ja, das hat was mit dem, ich finde das Wort Arbeiten an einer Beziehung, für mich ist das ein schwieriges Wort, weil es deswegen für mich Arbeiten heißt, weil wir gelernt haben, okay, das habe ich jetzt einmal etabliert, ich habe geheiratet und jetzt bin ich glücklich für immer, was ja der größte Unsinn ist, den es überhaupt gibt. Ja. Und dann muss ich natürlich arbeiten, weil ich sage, ich muss da was dran machen. Aber eigentlich ist das tägliches Leben.
Ja.
Und wir gehen nur aus irgendeinem Grund davon aus, dass wenn wir es einmal etabliert haben, bleibt es für immer.
Stimmt.
Und das ist ein Leben, im Idealfall ein freudvolles Leben.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Also nach der Geburt von meinem ersten Kind, das war ein ziemlich dramatischer Notkaiserschnitt, habe ich mir sehr schwer getan, rasche und kompetente Unterstützung zu finden, die ich damals sehr gebraucht hätte. Ja. Und da ist bei mir so zum ersten Mal die Idee aufgekommen, meinen Job in der Wirtschaft irgendwann einmal an den Nagel zu hängen und das zu machen, was ich jetzt mache, nämlich Eltern und Babys zu begleiten, diese erste sensible Neugeborenenzeit wirklich genießen zu können. Ja. Weil die kommt einfach nicht wieder. Und ich habe dann langsam begonnen, noch einmal zu studieren und viele Ausbildungen im Eltern-Säuglingsbereich zu machen. In der Zeit habe ich dann 4 weitere Kinder bekommen. Und das hat mir natürlich die tolle Gelegenheit gegeben, dieses Fachwissen aus dem Studium, aus den Ausbildungen direkt anwenden zu können mit meinen eigenen Kindern. Und jetzt möchte ich wirklich die Verbindung aus dieser intensiven eigenen Erfahrung und diesem Wissen gern an Familien weitergeben.
Wunderschön, super. Also deine Kinder, der Älteste wird jetzt 11, gell?
Genau.
Und der Kleinste
ist? Der Jüngste wird jetzt 2,5.
Super, und dazwischen, ne?
Dazwischen, genau.
4 Jungs und ein Mädchen.
Richtig.
Die ordentlich fordern, kann
richtig.
Ich mir vorstellen.
Susanne
Schmidt und ich unterhalten uns, ja, um Dialog, um Eltern und Kinder. Und Styrian Songbook sagt dazu, die Blümelein, sie schlafen. Thank you. Und wenn du jetzt schaust, wie hat denn das dein eigenes Leben bereichert? Also du hast zuerst gesucht, du hast nicht gefunden. Du bist dann wirklich sehr, ich sag mal, sehr nachhaltig ins Suchen gegangen, nämlich in Richtung Studium, in Richtung ganz konkrete Weiterbildung und neuen Job für dich erarbeiten. Wie hat denn das dein Leben bereichert?
Es hat mein Leben sehr bereichert, weil es für mich einfach so schön ist, was machen zu dürfen, wo ich wirklich mit Herz und Seele dabei bin. Mhm. Ja. Und auch das, was ich vielleicht mit den eigenen Kindern manchmal nicht so gut gemacht habe, wie ich es gern gemacht hätte, ja, weil mir oft noch die Ruhe und die Erfahrung gefehlt hat, das jetzt anderen Familien weitergeben zu können.
Schön, ja. Super. Wir kommen zum Ende der Sendung. Ja, zusammengefasst kann man sagen, Krisenbegleitung für Eltern und Säuglinge ist so etwas wie Beziehungskultur pflegen, ganz von Beginn an. Ja, und da liegt es an uns, entweder Angst und Entfremdung zu etablieren oder Liebe und Vertrauen.
Wenn wir die Hoffnung haben, eine gewaltfreie Welt zu schaffen, in der Respekt und Güte an die Stelle von Angst und Hass treten, dann müssen wir damit beginnen, wie wir uns am Anfang des Lebens behandeln. Denn hier werden die tiefsten Muster geprägt und aus diesen Wurzeln entstehen Angst und Entfremdung oder aber Liebe und Vertrauen. Und das finde ich einfach irrsinnig schön.
Wer hat das gesagt?
Die Susan Arms.
Ja. Die hat sie so nach weiblicher Formulierung und ich finde es so schön. Ich rede immer von Wertschätzung und Wohlwollen, auch Liebe im Führungskräftebereich, ja, und zwar nicht im Sinn von grenzüberschreitender Liebe, sondern einfach diese, und Respekt und Güte sind so schöne Worte da drinnen. Mhm. Und wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, wie Menschen aufblühen, wenn sie grundsätzlich mit Respekt und Güte behandelt werden, im Arbeitssetting, ja, dann wird ganz schnell klar, wie wichtig das ist, auf der einen Seite für uns, um uns überhaupt einer Sache widmen zu können, was im Arbeits-, in meinem Setting ja extrem wichtig ist, dass Menschen effektiv sind, ja, und dann ist Effizienz einfach eine logische Folge, dann geht das alles schnell und dann mit wenig Fehlern. Das ist nämlich auch nur ein Punkt, denn diese Fehler werden so automatisch, in meinem Setting reduzieren sich so stark.
Ja.
Aber wenn wir damit beginnen und einfach wissen, Respekt und Güte, Fehler oder das, was schief geht, ist einfach Teil des Lebens. Und gleichzeitig ist Beziehungskultur pflegen das Essentiellste, das wir überhaupt tun können, um eine lebenswerte Welt zu schaffen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns wieder am 4. Dienstag im kommenden Monat. Mein Name ist Carola Sakotnik. Ich danke meiner Interviewpartnerin Susanne Schmidt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet uns eure Eindrücke zurück. Kultursalon. Eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon. Dobar dan.